Ich lese die Schriftlesung für den heutigen Sonntagmorgen. Er steht oder sie steht, wie schon angekündigt, im Epheserbrief, heute Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Ich lese nach der unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Da müssen wir uns noch schnell in den Satz hineinfinden. In welchem wir auch, das ist in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wir beten. Herr Jesus Christus, habe du Dank, dass wir als deine Gemeinde ein Erbteil erlangt haben, zuvor bestimmt vom Vater. Etwas ganz Gewaltiges, dass wir Miterben sein dürfen, und Mitteilhaber deiner Herrlichkeit. Wir Menschen von Fleisch und Blut, die oft stöhnen unter dem, was der Fleischesleib und diese Erde mit sich bringen und auf uns legen. Aber es gibt eine unglaubliche, es gibt eine unbändige Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ja, und du selbst, Herr Jesus, hast alles erduldet, was du auf dieser Erde erlebt hast und auch zu Ende brachtest, wegen der vor dir liegenden Freude. Und es wird eine große Freude sein, einmal bei dir zu sein. Unbeschreiblich, unvorstellbar, so wie es Paulus auch in 2. Korinther 12 sagt. Unbeschreiblich, unaussprechliche Worte. Und darauf freuen wir uns. Und so segne uns heute Morgen und gib uns schon etwas von dem Vorgeschmack auf das, was wir einmal erleben und ererben werden. Aber lass uns auch treu sein in dem, was du uns in dieser Welt gibst und wozu du uns beauftragt hast. Ja, vielleicht auch, was du auf uns an Lasten gelegt hast. Aber meine Last ist leicht, sagst du, und die Freude ist groß. Das dürfen wir gerne hinzufügen nach deinem Wort. Und so segne uns heute Morgen und bereite uns zu auf deinen großen Tag. Schließe uns ein in deinen Frieden, segne uns und alle, die du uns anbefohlen hast, legen wir mit unter deinen Segen. Gepriesen seist du, Vater, im Namen Jesu. Dank sei dir für deine Treue. Amen.
Miteinander haben wir den vergangenen Sonntag, wie als dieses große Jesuslied aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14 gelesen. Wir haben uns vorgearbeitet durch den Segen Gottes, durch die Erwählung Gottes, durch die Erlösung Gottes, durch den Plan Gottes und heute das Stichwort also vom Erbe Gottes und morgen vom Geist Gottes. Das mit dem Segen und mit der Erwählung, mit der Erlösung, mit dem Plan, das scheint uns alles irgendwie noch eingängig zu sein und irgendwo uns auch mitzunehmen und uns auch anzusprechen in unserer geistlichen Existenz. Wenn es aber ums Erbe geht, da haben wir es nicht so mit. Also zumindest geistlich gesehen haben wir es nicht so mit. Sonst haben wir es ja schon mit dem Erben. Aber geistlich gesehen haben wir es nicht so mit dem Erben. Das ist ein Begriff, der bei uns irgendwie eigenartig ankommt. Der ist nicht unbelastet, der Begriff. Da schwingt einiges mit. Stichwort Erbe. Die einen denken beim Stichwort Erbe an Hans Eichel, nicht wahr? Und haben gleich die Erbschaftssteuer vor sich. Die nächsten, die haben dann Erbstreitereien im Hinterkopf, wie ganze Familien zerrissen worden sind, wegen so ein paar läppischer paar tausend Euro, ein paar Quadratmeter. Und andere, die haben die Ungerechtigkeiten beim Erbe im Blick. Oder verbinden Erbe eher mit Gier, damit wir was haben und hofft, dass man möglichst bald stirbt, damit man das alles kriegen kann. Oder andere sagen, das Thema berührt mich gar nicht, ich erbe ja sowieso nichts, also brauche ich mich auch nicht aufregen. Ich war also ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall haben wir den Eindruck, das Stichwort Erbe passt nicht zu dem geistlichen Fluidum, das wir mit Glaube verbinden. Denn Erbe hat was zu tun mit Handgreiflichem, mit Quadratmetern, mit Grundstücken, mit Kontoauszügen, mit Depots und anderen Dingen. Da geht's wirklich richtig zur Sache und das passt eigentlich nicht zu unserem eher transzendent formulierten Glauben. Die Bibel überraschend oft, überraschend, unkompliziert, überraschend natürlich, spricht zum Thema Erbe. Natürlich, warum sie das tut, ist einsichtig. Einmal ist das die ganz normale Welt des alten Neuen Testamentes. Es wird geerbt. Es werden Dinge weitergegeben. Aber mit dem Begriff des Erbes kann die Bibel und kann auch der Apostel Paulus hier insbesondere uns etwas mitteilen. In diesem Wort von Erbe schwingt nach dem Denken der Bibel eine ganze Menge mit. Es schwingt zum Beispiel mit meine Beziehung. Nicht wahr? Wer erbt denn normalerweise? Normalerweise erbt doch die nächste Generation, sprich die Kinder, die sind die Erben. Das heißt, mit dem Ausdruck Erbe kann schon allein die Beziehung dargestellt werden, die ich zum Vater im Himmel durch Jesus Christus habe, in ihrer wunderbaren Realität. Es ist auch so, dass das Erbe mit einem Rechtsstatus etwas zu tun hat. Da geht es wirklich um ganz normale juristische Belange. Die müssen geklärt sein, das muss sauber sein. So wie mein Status meinem Gott gegenüber immer auch einen juristischen Akzent beinhaltet. Normalerweise geschieht es so, dass eben die Eltern sich um das Erbe für die Kinder sorgen. So sagt der Apostel Paulus ja auch in 2. Korinther 12. Das heißt, es geht um die nächste Generation, die jetzt da dran ist. Es ist ein Zeichen der Liebe, wenn ich für die nächste Generation etwas vorbereitet habe, Anteil habe an dem, was mir zugewachsen ist, ihnen weitergebe. Es ist ein Stück Teilhabe an meinem Wesen, an meiner Person. Deswegen passt dieses Wort wunderbar zur Beziehung zum Vater in Jesus Christus. Und beim Erbe gilt ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich das Erbe noch nicht habe, dass ich es zwar schon zugesagt bekommen habe, dass ich schon im Rechtsstatus bin, dass ich schon in dieser Beziehung lebe, aber ich kann noch nicht darüber verfügen, als dieses sowohl schon da, als auch noch auf Hoffnung angelegt. Zusage, die auf die Erfüllung tatsächlich noch warte. Und wer wirklich ein Erbe hat, der lebt jetzt schon anders. Ganz eindeutig. Und in all diesen Gründen können wir verstehen, warum der Apostel Paulus völlig unkompliziert, völlig überraschend, natürlich und offen immer wieder vom Erbe spricht. Der Aspekt, der bei uns so drin liegt, dass man wartet auf den, der stirbt, damit man endlich erben kann, den finden Sie im ganzen Neuen Testament nirgendwo. Passt ja auch nicht, weil es ja um das Erbe Gottes ja geht. Aber hier in Epheser 1 haben wir noch einmal einen besonderen Aspekt und den bringt eigentlich keine Übersetzung tatsächlich zur Geltung. Denn es geht nämlich sprachlich zuallererst nicht ums Erbe, sondern hier kommt eine ganz einmalige, nur an dieser Stelle vorkommende Vokabel im Neuen Testament vor, die eigentlich zu übersetzen ist mit "Ich bin vom Los getroffen worden". Ich wurde vom Los getroffen. Und denkt man zuallererst, oh, das ist besser als Erbe. Aber ich sage Ihnen, das Wort ist genauso kompliziert, nicht wahr? In der deutschen Sprache sagen wir, das ist mein Los. Und meinen damit unser Schicksal negativ. Oder wir haben noch diese billige Variante, dass wir eben sagen, der hat das Große losgezogen und meint irgendwie eine Lotterie oder sonst etwas. Aber die Bibel nimmt uns mit dieser Sprache ja ganz woanders mit hinein. Wenn jemand sagt, ich bin vom Los getroffen worden, dann denkt sie im alttestamentlichen Zusammenhang. Dann sieht sie vor uns eine ganz bestimmte Persönlichkeit, wo dieses vom Los getroffen werden sich in der Bibel zuspitzt. Nämlich in einem Mann namens Josua. Und wenn Sie mit mir zurückgehen ins Alte Testament und nochmal den Josua sich vor Augen sehen, dann begreifen Sie, was hier in Epheser 1, Vers 11 gemeint ist. Da marschieren durch den Jordan die Stämme Israel hinein ins gelobte Land. Die Schlachten finden statt, das kennen Sie alle, das wissen Sie alle. Und da ist so halbwegs das Ganze eben befriedet, da steht noch manches aus. Und dann kommt der Tag, an dem Josua sagt, jetzt werden wir das Land verteilen. Und das machen wir nicht nach demokratischen Abstimmungen oder nach großen Schlachten oder wer am besten sich da durchsetzen kann, sondern da werfen wir das Los. Und dann wurde das Los geworfen. Und dann bekam jeder sein ganz bestimmtes Erbteil. Und so können Sie in Josua nachlesen, wie es die Grenzen beschrieben werden, von den unterschiedlichen Stämmen ganz genau beschrieben werden. Also links hoch beim Baum, rechts rüber runter wieder den Hang zum Dorf links, dann bitte an der Mittelmeerküste entlang, rüber. Ganz genau beschrieben die Grenzen dieses Losteiles, das jetzt einem ganz bestimmten Stamm in Israel gehört. Und damals fiel schon auf, ein Stamm bekam nichts. Das war der Stamm Levi. Vom Stamm Levi heißt etwas ganz Wunderbares in Josua 13. Es heißt, Gott selbst ist ihr Erbteil. Wenn man jetzt deutsch denken würde, würde man sagen, ach, die Armen. Die haben es aber, die hat es dumm erwischt, ne? Die anderen haben alle ihre Quadratmeter gekriegt und die haben nur Gott als Erbteil. Verstehen Sie, das ist genau das Denken, was auch, sagen wir ehrlich, selbst in uns drin sitzt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir es rauskriegen, aus unserer Persönlichkeit rauskriegen, dass wenn es um Gottes Erbe geht, dann geht es nicht um was Diffuses, irgendwie Nebulöses, nicht ganz Reales, sondern die Bibel geht davon aus, die eigentliche Realität ist die Gottesrealität. Das, was wir hier haben, hat nur eine begrenzte Dauer. Himmel und Erde werden vergehen. Da verschwinden alle Grundbücher und alle Grundstücke und alle Quadratmeter, mit denen Sie es jemals irgendwie zu tun haben. Aber eins bleibt, die Welt Gottes. Das ist die eigentliche Realität. Und deswegen ist es keine Reduktion für den Stamm Levi, dass die armen Schluffen es eben so dumm erwischt hat, dass die anderen ihren Acker haben und die haben nur Gott. Sondern genau umgekehrt, die haben Gott. Und das weist aufs Neue Testament hin, wo es in Kolosser 1 dann heißt, Gott hat uns tauglich gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen, wo? Im Licht, in der Welt dieses Gottes. Da haben wir Anteil an diesem Erbe. Das ist eine völlig andere Liga. Und wir müssen gleich von Anfang an in diese andere Liga reinkommen. Es gibt auch ganz verschiedene Arten, was man erben kann, nicht wahr? Das wissen Sie doch auch. Ist doch ein Unterschied, ob sie von ihrer Großtante, die sie noch nicht mal gekannt haben, nicht wahr, noch ein gut erhaltenes Bettwäscheset erben, das aus der wilhelminischen Zeit stammt, nicht wahr? Das ist was ganz anderes, als ob sie Bill Gates Junior heißen, nicht wahr? Das ist doch ein Unterschied. Und so gibt's verschiedene Abteilungen. Und ob ich nur auf der irdischen Ebene mitspiele oder ob ich in der himmlischen Ebene mitspiele, ist ein ganz massiver Unterschied. Ob ich mitlaufe auf der Ebene Sebulon, Asser und Co., oder ob ich mitlaufe auf der Ebene Levi, im Sinne des Neuen Testamentes, Erbteil der Heiligen im Licht. Also, darum geht's in diesem Text. Es geht um dieses ganz besondere Los, das Gott uns zuteil werden lässt. Und jetzt müssen wir heute Morgen ganz einfach drei schlichte Fragen stellen. Erste Frage, wie kam ich zum Los? Zweite Frage, was schließt das Los ein? Und dritte Frage, wie lebe ich mit dem Los? Ja. Wie kam ich zum Los? Was schließt das Los ein? Und wie lebe ich mit dem Los? Bevor ich aber das mache, muss ich noch für alle Experten unter uns zwei Sätze sagen, die wahrscheinlich schon all drauf warten, dass nämlich an der Textstelle in Epheser 1, 11 folgende, trennen sich die Auslegungstraditionen ein wenig. Es gibt die eine Auslegungstradition, der ist aufgefallen, dass der Apostel Paulus hier noch von wir spricht. Wir sind zu Erben eingesetzt. Und Vers 12 sagt von diesen wir, dass sie Vorhoffende, Voraushoffende auf Christus sind. Und in Vers 13 dann ganz betont ihr sagt. Und daraus ist eine Theorie entstanden, dass man gesagt hat, vielleicht meint der Apostel Paulus in Kapitel 1, 11 und 12 von wir und den Voraushoffenden auf Christus, die Judenchristen, und in Vers 13 folgende, da meint dann die Heidenchristen, die eben dann jetzt auch noch mit dabei sind im großen Kuchen. Das ist der eine Auslegungsgedanke. Dann wäre es so ähnlich wie nachher in Kapitel 2 im Epheserbrief, wo er ja auch von den Fernen und von den Nahen spricht, dann wird das daran anklingen. Die andere Auslegungstradition, die sagt, langsam, dass ihr am Ende eines Lobgesanges ist die bei Paulus konkrete Zuspitzung und der Zuspruch, der am Ende hineinkommen muss. Und das Voraushoffen auf Christus muss ich nicht rückwärts denken. Ich denke es vorwärts. Wir, die Gemeinde Jesu, ist eine Voraushoffende auf Zukunft. Nicht in die Vergangenheit, bis der Christus endlich da war, sondern auf sein Voraushoffen, dass er kommt. Und in der Weise wollen wir miteinander diesen Text also verstehen. Wie kam ich zum Los? Ich kam so zum Los, sagt der Apostel Paulus, dass das Los auf mich gefallen ist. Das ist wunderbar. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Da kann ich mich nichts für. Da kann ich auch nichts tricksen. Das kann ich auch nicht lenken. Das kann ich nicht steuern. Das kann ich nicht vorausbestimmen. Auf das Los habe ich keinen Einfluss. Da gibt es keine Strategie. Da gibt es kein Erfolgsrezept. Da helfen auch Vitamin B mir nicht. Da muss ich ganz einfach warten, fällt das Los oder fällt es nicht auf mich. Und genau das will der Apostel Paulus mit diesem Bild uns sagen, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass das Los auf uns gefallen ist, hat nicht etwas zu tun mit unserer Taktik, unserer Cleverness, unserer Raffinesse, unserer Moral, unserer Ethik, sondern einfach, dass uns das Los erwischt hat. Und dann steht der Apostel Paulus da und sagt, Halleluja, auf mich ist das Los gefallen. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Jetzt könnte man aber meinen, dass da oben wie so eine Art große Himmelslotterie abläuft, nicht wahr? Dass Gott faktisch die ganzen Menschen da in den großen, in die große Kugel reinwirft und dann dreht er heftig rum und dann guckt er mal, wie viel da eben rauspurzelt und das sind dann eben die, auf die das Los gefallen ist. Nein, nein, nein. In ihm hat euch das Los erwischt. Das hat mit dem Christus zu tun. Es ist eine Vorherbestimmung, die geschehen ist. Es geschieht nach seinem Vorsatz, sagt Paulus, nach seinem Ratschluss und nach seinem Willen. Ganz stark, sagt er. Er ist Gott, er ist der Loswerfer, nicht ein Zufall, sondern er ist der Loswerfer, der sagt, auf dich, auf dich, auf dich fällt jetzt das Los. Was heißt das denn? Das ist ein pures Geschenk meines Gottes, wenn ich an Jesus Christus glaube. Ein pures, hundertprozentiges Geschenk meines Gottes. Da steht man einfach nur da in der göttlichen Loszuweisung und sagt, danke, danke. Danke, dass ich gerettet worden bin. Danke, dass ich Ewigkeit bekommen habe. Danke, dass ich in dieser Sohnschaftsbeziehung stehen darf. Danke, dass ein Heiliger Geist in mir wohnt. Danke, dass ich teilhabe an der zukünftigen Herrschaft. Danke, danke, danke für diese unglaubliche Serie von Wundern. Das Los hat mich erwischt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, sagt Jesus. Ganz stark. Aber das ist nur die eine Seite. Das ist ganz wichtig, dass wir gerade heute Morgen gleichzeitig wissen, gleichzeitig hebt das deinen persönlichen Umkehrruf nicht auf. Denn derselbe Herr, der gesagt hat, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, lädt mit großer Freiheit ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also auf der einen Seite stehe ich da und sage, danke Herr, dass ich dieses Los bekommen habe. Und auf der anderen Seite weiß ich darum, es kommt darauf an, dass ich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus geschlossen habe und da persönlich mit drin bin. Das muss man sagen können. Das weiß man heute Morgen. Da sitzt man im großen Saal Langensteinbacher Höhe und kann entweder mit der Freude des Glaubens mitsprechen, Herr Jesus, mich hat das Los getroffen, danke. Oder man schliert so mit, kennen Sie das? Man schliert so mit, man ist irgendwie mit dabei im christlichen Bereich oder wie es Schlatter mal gesagt hat, man versucht, sich auf den Flügeln der religiösen Kraft zu erheben. Ja, also man ist irgendwie mit drin und meint, das gilt schon irgendwie. Das sieht auch äußerlich ganz gleich aus. Und doch weiß man im Herzen, hat mich das Los erwischt? Habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommen? Hänge ich an ihm oder nicht? Da war ich vor ein paar Tagen mit meiner Frau einkaufen und dann standen wir an so einem Kleiderständer, wo so ein Sortiment von Blusen da durchzusortieren war. Und da kommt ja diese spannende Aufgabe, ich glaube, alle Männer sind immer begeistert von dieser Aufgabe, die richtige Größe herauszufinden. Also Zettelchen suchen, Zettelchen lesen, natürlich die falsche, Zettelchen suchen, Zettelchen lesen. Immer eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und plötzlich bei dem Durchsuchen dieser etwa 20, 25 Produkte, die da eben so schön auf den Kleiderbügeln hingen, fiel uns eine Bluse runter. Verstehen Sie, die hing auf dem Kleiderbügel, aber er hatte keinen Haken. Aber indem sie rechts und links ja eingeklebt war in das Sortiment der anderen Blusen, fiel das nicht auf. Plötzlich hatten wir also diese Bluse da in der Hand, auf Kleiderbügel ohne Haken. Ja, was glauben Sie, was wir gemacht haben? Wieder reingehängt, zugeschoben und dann hing die wieder da, aber ohne Haken. Verstehen Sie, das ist doch die Frage. Sie können mit drin sein, eine Bluse nach der anderen. Aber haben Sie einen Haken? Haben Sie diesen Haken an Jesus? Sind Sie persönlich eingehakt oder hängen Sie nur in der christlichen Szene rum, weil rechts und links noch ein paar Sie stützen? Haben Sie Ihre persönliche Beziehung zu Jesus festgemacht, dass Sie mit Paulus fröhlich sagen können, ich danke dir, weil mir das Los gefallen ist, weil es auf mich getroffen ist, weil ich Ja sagen konnte zu dir? Das ist es doch heute Morgen. Da falle ich nicht in eine komische Präsentationslehre rein und sage, ja Herr, mich hat es halt nicht erwischt. Sondern merke ich plötzlich, dass der Herr vor meinem Leben steht und sagt, komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist und noch keine persönliche Jesusbeziehung hast, sondern nur rechts und links dran klebst in der christlichen Szene. Hak dich bei mir ein, dass du von ganzem Herzen wissen darfst, ich gehöre zu Jesus Christus für die Zeit und für die Ewigkeit. Das ist es doch. Wie kam ich zum Los? Pures Glück einer geschenkten Christusbeziehung, dass wir unser Halleluja singen, wie sie der Apostel Paulus uns in diesem Christushymnus vormacht. Aber was schließt das Los jetzt mit ein? Wenn mich jetzt das Los so erwischt hat, dann ist so die spannende Frage, was habe ich denn gekriegt mit diesem Los? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also ich bin immer wieder erstaunt in der Werbebranche. Das ist ja unglaublich, was da abläuft. Da kriegen Sie also ein Spezialangebot. Ein Spezialangebot, da stehen Sie erst davor und sagen, wow, das kann doch gar nicht sein. Und dann sehen Sie meistens irgendwo so ein kleines Sternchen. Sie kennen diese Zettel, nicht wahr? Und dann nehmen Sie Ihre starke Brille und noch eine stärkere Lupe und lesen mal im Kleingedruckten, was da unten dann steht. Und dann begreifen Sie all die Einschränkungen dieses Angebotes. Also Beispiel, da steht vielleicht da, eine Fluggesellschaft bietet Ihnen an, Frankfurt, New York für 5 Euro. Und Sie sagen, das ist ja unglaublich. Aber ein Sternchen, ein kleines Sternchen. Und dann gucken Sie unten nach und dann steht da, ja, dieses Angebot gilt weltweit für 5 Personen, die vor 1910 geboren sind und kann immer am 29. Februar eines Jahres von 0 bis 0:15 gebucht werden. Ja, dann ist eine gewisse Einschränkung, nicht wahr? Ja, ist eine gewisse Einschränkung. Was haben Sie denn hier für ein Angebot? Was macht der Herr denn Ihnen für ein Angebot, wenn er hier sagt, du bist Erbe? Das muss ich doch mal wissen. Ich muss doch wissen, was schließt das Angebot ein? Ist das ein All-Inclusive-Tarif, den mein Herr hier macht? Was gilt denn da? Und deswegen habe ich nochmal nachgelesen in Josua. Und ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer regelmäßigen Bibellese, wie weit Sie da bei Josua lesen. Normalerweise lesen wir die ersten paar Kapitel und dann noch am Ende Kapitel 23, 24, Landtag zu Sichem. Aber den Mittelblock überspringen wir, weil das ist natürlich mühsamst, nicht wahr? Diese ganzen Grenzabläufe da zu lesen und für jemanden, der da irgendwo in Nordbaden haust, ist mir eigentlich ziemlich egal, ob der Stamm Sebulon rechts oder links die Kurve kriegt, in irgendeiner Ecke da irgendwo in Israel. Das ist mühsam zu lesen. Aber jetzt im Lesen auf Epheser 1, 11, im Vorbereiten auf diesen Text, wurde mir plötzlich klar, wenn ich der Chef von Juda wäre und mein Gebiet würde verlesen werden. Ja, ich sage, das wäre für mich die spannendste Stelle der ganzen Heiligen Schrift. Nicht wahr? Weil es um mein Gebiet sich handelt. Und plötzlich wäre so ein trockener Text wie Josua 15, wo die Gebietsangabe für den Stamm Juda uns geliefert wird, was Hochspannendes. Und wenn ich Judas Chef wäre, würde ich sagen, gib mir eine Karte. Ich muss sofort sehen, was das bedeutet. Wo es da lang geht, wo diese ganzen Dörfer und Orte sind. Und noch besser, ich würde mich auf den Weg machen und diesen Weg natürlich ablaufen, weil ich gerne wissen wollte, in welchen Grenzen jetzt mein Los läuft. Und dieser Rundgang durchs Losgebiet, der muss auch bei geistlichen Menschen des Neuen Testaments stattfinden. Haben Sie das schon mal gemacht? Dass Sie aufgebrochen sind zum geistlichen Rundgang durch Ihr Losgebiet. In ihm ist das Los auf euch gefallen. Herr, was ist das für ein Losgebiet? Was gehört denn dazu? Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, weil er weiß, wie armselig an dieser Stelle die Gemeinde Jesu ist. Ein paar Verse weiter. Ich bete für euch, dass der Herr euch erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit ihr erkennt, dass der Grenzgang, dass dieses Losgehen, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Da muss man losgehen. Wir haben auch nicht die ganze Zeit, aber ich möchte zumindest Ihnen ein bisschen den Geschmack machen, mal sich auf eine geistliche, gedankliche Reise entlang Ihres Losgebietes zu begeben, damit Sie wissen, was Ihnen da gehört in der Ewigkeit. Nur so ein paar Schneisen, so ein paar Stationen auf diesem Losgebiet. Die erste, wichtigste Schneise, die wir wissen müssten, ist, dass in Hebräer 1, Vers 2 heißt, der Sohn, Jesus Christus, ist der Erbe des Alls. Ah, da sind wir schon mal die Luft raus. Nicht, dass wir uns richtig freuen für den Sohn, sondern wir wissen doch neutestamentlich, was das bedeutet. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Wir sind seine Glieder. Wir sind sein Leib. Was dem Sohn passiert, was dem Sohn geschieht, was dem Sohn gehört, haben wir immer als Gemeinde Jesu, die wir in seinem Leib sind, Anteil daran. Und wenn es so wunderbar sei, der Sohn ist der Erbe des Alls, dann ist schon von vornherein uns ein Gebiet vorgegeben, das können wir gar nicht umfassen. Das können wir nur annähernd ahnen, was das bedeutet, was für ein Los da auf uns gefallen ist. In Römer 8 lesen wir, dass wir Gottes Erben sind. Parallel Galater 3, Galater 4, Miterben des Christus. Hineingenommen in diese einzige Beziehung und einzigartige Beziehung zum Sohn Gottes. Hebräer 11 lesen wir, dass wir Erben der Gerechtigkeit sind. Dass die Gerechtigkeit, die mir in Jesus Christus zugesagt ist für meine Jetztzeit, sich dort dann als wahrhaftig erweisen wird. Sie und ich, wir werden vor Gott stehen in Gerechtigkeit. Ohne Flecken, ohne Makel, ohne Runzel, ohne in irgendeiner Art und Weise vom alten Adam noch bestimmt zu sein, stehen wir vor ihm und nehmen das Erbe der Gerechtigkeit in Anspruch. Es gehört dazu, dass wir Erben sind des ewigen Lebens. So sagt der Apostel Paulus in Titus 3. Das ist ja genau dasselbe, dass wir das gar nicht fassen können, was das heißt, dass wir Erben sind des ewigen Lebens. Die meisten von uns denken beim ewigen Leben immer an einen zeitlichen Aspekt. Leben im Sinn von endlos leben. Der temporale Aspekt in dem Stichwort ewig ist ganz untergeordnet. Ewig hat den Schwerpunkt in der Qualität. Ewig heißt göttlich. Ewiges Leben ist göttliches Leben, ist Leben, das Gott hat, das aus Gott fließt. Wenn ich Erbe des ewigen Lebens bin, kriege ich Leben aus Gott, sein Lebensqualität. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es ist doch, oh, dass man jetzt gleich suizidale Tendenzen bekommen muss. Es ist doch so, dass wir, je länger wir leben, desto mehr merken, wie unglaublich eingeschränkt unser Leben auf dieser Seite der Erde ist. Meine Zeit, das ist doch nicht alles, was wir hier haben an Leben. Was muss das sein? Was muss das wunderbar sein, wenn sein Leben, göttliches Leben, in unsere schlichten Existenzen hineinfließt? Anteil an diesem Gott, Anteil an seinem Wesen, Anteil an seinem Leben aus ihm. Ich habe ein unvergängliches Erbe, 1. Petrus 1,4. Das geht nie mehr kaputt. Das vergeht nie. Das ist keinem zeitlichen Abnutzungsgrad beigemessen. Wir sind ja Sieger, die alles erben, heißt Offenbarung 21. Das Erbe, das ist unser Lohn, heißt in Kolosser 3. In Jakobus 2 lesen wir, wir sind Erben des Reiches. Erben dieser Herrschaft. So real, wie man irdisch erben kann. So real, nein, realer, wenn man das als Komparativ überhaupt nehmen kann. Erben wir in der Welt unseres Gottes. Haben Anteil an der Reichsaufrichtung, an der Mitarbeit, an dieser Herrschaft. Wir werden seinen Segen erben. 1. Petrus 3, 9 und weil Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben kann, kriegen wir einen neuen Leib, heißt es 1. Korinther 15, damit wir auch in der neuen, richtigen, geerbten Leiblichkeit dann vor ihm sein können. Ach, auf was freuen sich die meisten? Worauf sind sie am meisten gespannt? Auf jeden Fall gilt, was im Psalm 31 es heißt. Du Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das kann ich gar nicht fassen. Wenn das Wahrheit, Realität wird, das ist mein Los. Das ist mein Los. Und dann geh mit offenen Augen unseres Herzens gedanklich. Versuchen wir, die Grenzen dieses Losteiles abzugehen. Und am Ende stehen wir nur staunend davor und sagen, du Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wie kam ich zum Los? Sein Geschenk. Was schließt das Los mit ein? Kaum zu fassen. Wie lebe ich jetzt denn mit diesem Los? Wie lebe ich mit diesem Los? Das ist doch nicht etwas, was einfach nur nebulös irgendwo rumschwimmt. Ich habe das Los Gottes erwischt. Das hat doch Konsequenzen. Und die erste Konsequenz dieses Losanteils, das ich habe in meinem geistlichen Leben, dass ich, der mich das Los erwischt hat, ich lebe in Dankbarkeit. Es gibt diesen wunderbaren Vers aus dem Psalm 16, an dem wir einstimmen können, wie David das auf der Ebene des alten Bundes sagt und wir verstehen es auf der Ebene des neuen Bundes. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das ist ein Satz. Der Grundsatz der Jesusleute, dass sie vor ihm stehen und sagen, Herr, Mit meinen geistlichen Augen kann ich es ein wenig erahnen und du kannst mir auch noch mehr erleuchtete Augen geben, dass ich es besser begreife, dass ich es besser erfasse, dass es mich noch mehr und stärker erfüllt. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land und mir ist ein schönes Erbteil geworden. Und ich möchte gerne einstimmen in dieses Lied, das der Apostel Paulus hier sagt. Gelobt sei dieser Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei dieser Gott, dass ich mit allem, was ich bin und habe, dieser Grundzug der christlichen Persönlichkeit, der Lobpreis ist und ich etwas sein darf zum Lob seiner herrlichen Gnade, wie es hier drin steht. Erste Reaktion derer, die um ihr Los wissen, ist, dass sie leben in Dankbarkeit. Die zweite Reaktion ist, dass sie leben in Erwartung. Leben in Erwartung. Das ist ja ganz klar, wenn ich um ein solches Los weiß, wissen Sie, nicht nur ab und zu mal schnell vorbeistreife, sondern es in der Realität Gottes annehme, dann lebe ich in einer ganz anderen Erwartung. Der Apostel Paulus ist der, der davon ausgeht, dass das unglaublich konkret für das Leben der Nachfolge ist. Wenn man um sein Los weiß, dann ist man ein Voraushoffender auf den Christus. Unter Voraushoffnung auf den Christus kann ich heute anders leben. Wie sieht man denn solche, wie erkennt man denn solche Erwartungsleute? Wie erkennt man Personen, denen man abspürt, die haben schon einen Geschmack von drüben? Die haben mal so reingeläutet in den Kontoauszug der neuen Welt. Die haben mal einen Blick hineingeworfen ins himmlische Grundbuch. Was ist denn bei diesen Leuten anders? Was ist da anders? Ich glaube, es sind Personen, die zum Beispiel verzichten können. Die zurücktreten können. Personen, die dulden können, die aushalten können. Das glaube ich zum Beispiel. Das ist ein Kennzeichen von Leuten, die um das Trüben wissen. Die erleuchtete Augen haben zu sehen, zu welchem Erbe Gott die Heiligen berufen hat. Es sind Personen, die ihre Prioritäten anders setzen. Die diesen schlichten Satz vor dem Schatz im Himmel da aus Matthäus 6 für sich persönlich tatsächlich in Anspruch genommen haben. Wissen, dass ich nur einfach ein nettes Bild zum Spendenaufruf. Das ist eine tiefe geistliche Realität, die dahinter steht. Das sind Menschen, die wissen, tracht nach dem, was droben ist. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das sind Menschen, von denen der Apostel Paulus sagt, dass sie einen anderen Bewertungsmaßstab dessen haben, was ihnen in diesem Leben passiert. Ich erinnere es an diese wunderbare Passage, wo der Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth in Kapitel 6 im ersten Brief daran erinnert. Dass sie die Engel und die Welten richten werden, wie sollten sie sich jetzt bei den Peanuts des alltäglichen Streites in der Gemeinde aufhalten können. Nein, das machen die nicht. Das machen die nicht. Daran erkennt man, ob wir die Luft atmen der kommenden Welt. Daran erkennt man das. Ganz praktisch. Ich schaue durch. Ich darf weiter blicken. Weil ich weiß, Herr, du hilfst mir durch meinen kleinkarierten, mühseligen, schwachen Tag hindurch. Und ich komme damit einen Tag näher zu dir, dieser ganz anderen Liga. Und den spürt man auch ab, dass auf die Dauer es keinen Ersatz mehr gibt für das eigentliche Erbe bei Gott. Nicht wahr? Nicht falsch verstehen. Es gibt unglaublich viel schöne Dinge in dieser Welt. Aber es wächst das Verstehen, Ersatz für das, was da kommt, kann hier auf dieser Seite nicht sein. Und je klarer ich erleuchte Augen kriege für das Kommende, desto klarer sehe ich auch die Schatten auf dieser Seite. Das ist zum Beispiel eine Konsequenz derer, die das Los haben. Sie leben in Dankbarkeit, sie leben in Erwartung und sie leben in Verantwortung. In Verantwortung. Mit meinem Erbe, das ist doch normal, nicht wahr? Mit meinem Erbe, mit meinem Eigentum gehe ich doch ganz anders um. Das gehört doch mir. Das werde ich besonders pflegen, ich werde entsprechend leben. Ich habe eine Sorgfaltspflicht auch Gott gegenüber, der mir das anvertraut hat. Und deswegen kann der Apostel Paulus ja gerade in diesem Brief, wo er so wunderbar von diesem Erbe spricht, sagen, lebt würdig eurer Berufung. Lebt würdig eurer Berufung. Und er kann uns deutlich ins Stammbuch schreiben, hier in Epheser 5 und im 1. Korintherbrief Kapitel 6, dass es ganz bestimmte Verhaltensweisen in der Gemeinde Jesu nicht geben kann, weil sie vom Erbe ausschließen. Ihr habt keinen Anteil am Reich Gottes, an seinem Erbe. Epheser 5, Vers 5. Unzüchtige, unreine, habsüchtig und so weiter und so fort. Ich lebe in Verantwortung. Darum geht es. Dazu gehört ja auch das, was der Apostel Paulus uns in 1. Korinther 6 mitteilt. In 1. Korinther 6 kann er sagen, ihr wisst doch, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Und dann beschreibt er ein Stück weit, was ungerecht meint. Und wird ganz praktisch, wird ganz konkret. Und ich erinnere mich auch sehr genau, als wir im letzten Jahrgang im Bibelunterricht, ich versucht habe, diesen jungen Leuten klarzumachen, was gehört denn nicht zu einem christlichen Lebensstil? Und bei den vielen Dingen, die wir aufgelistet haben, kamen unter anderem auf diese herben Aussprüche, Lutherdeutsch, sauft euch nicht voll Wein, nicht wahr? Das passt einfach nicht zu einem christlichen Lebensstil. Ja, aber ich habe Ihnen deutlich gemacht, ihr müsst natürlich auch zu allem, was negativ ihr sagt, wo ich Nein sage im Namen Jesu, immer auch gleichzeitig das Positive dagegen stellen. Wozu sage ich denn Ja, wenn ich dazu Nein sage? Und hatte ja so sehr gehofft, dass als Gegenstück von sauft euch nicht voll Wein jetzt das Stichwort der Nüchternheit fällt, nicht wahr? Aber dieser geistliche Sprung, der kam im Bibelunterricht nicht, sondern die Antwort für sauft euch nicht voll Wein ist, typisch süddeutsch, trinkt Sprudel. Ja, also diese Mineralwasserabteilung, das war eine super gute Antwort, nicht wahr? Trinkt Sprudel. Steht zwar nicht in der Bibel, aber die Konsequenz ist richtig. Wo ich sage, ich möchte meinem Erbe entsprechend leben. Ich möchte so leben, wie es diesem Erbe entspricht. Dazu gehört die Sorgfaltspflicht und die Verantwortung. Die Konsequenzen sind, ich lebe in Dankbarkeit, ich lebe in Erwartung, ich lebe in Verantwortung und ich lebe in großer Zuversicht. Was meine ich damit? Wir haben eine Kleinigkeit in unserem Text noch übersprungen, die jetzt noch aussteht. Es heißt nämlich so wunderbar, dass er das alles wirkt. Er wirkt das alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist ein ganz starkes Wort in der griechischen Sprache. Das heißt, es ist die hochenergetische Wirkweise Gottes. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Er ist der, der das all durchwirkt. Deswegen kann Paulus sagen, in dieser großen Abschiedsrede an die Gemeinde in Ephesus, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Warum? Weil wir es mit dem zu tun haben, der das all durchwirkt. Der Energie hat, um das ganze All zu steuern. Da ist der Super Airbus hochgegangen, nicht wahr? Und die gesamte Welt staunt über diese Fähigkeit der Technik. Fantastisch. Aber jeder weiß doch, wie hochsensibel diese fliegende Blechkiste ist, nicht wahr? Ein bisschen zu wenig von dieser Energie vom Sprit und Feierabend ist mit dieser Blechkiste. Da buddeln wir uns die letzten Löcher dieser Erde, um noch die Steinkohle rauszuholen. Da zapfen wir das Öl an, das Gas, sind stolz auf halbwegs funktionierende Abläufe in irgendeinem Atomkraftwerk. Was sind das alles für Peanuts in Anführungszeichen? Wenn wir hier hineingucken, diesen Satz, er wirkt das gesamte All. Der gesamte Mikro-Makrokosmos steht ohne jede Grenze seiner Wirkkraft zur Verfügung. Ich habe es oft gedacht, wenn von der Entrückung der Gemeinde Jesu die Rede ist. Zum Beispiel, wie das in einem Augenblick geschieht, das ist ein Hochenergiesatz. Hochenergiesatz. Oder den Moment der Totenauferstehung. Was ist das für ein Hochenergiesatz? Oder die Schaffung eines neuen Himmels, einer neuen Erde. Was ist das für ein Hochenergiesatz? Und verstehen Sie, dem vertraue ich mich an. Das ist meine Zuversicht, dass ich auch da ankomme. Das Los ist mir in Christus gefallen. Was heißt das? Halleluja, ich danke diesem Gott. Das heißt, ich gehe gedanklich immer wieder diesen Grenzgang entlang, um hineinzudenken, hineinzuglauben in diese Welt, die Gott mir da auftut. Und ich ziehe die Konsequenzen in Dankbarkeit, in Erwartung, in Verantwortung und in großer Zuversicht und kann dann mit einstimmen in das, was der Apostel Paulus sagt. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, der euch befähigt hat, der euch tauglich gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Wenn dieses Wort in unserem geistlichen Leben ankommt und wirkt, dann geht es sicherlich vielen von uns so, dass wir vergebend, um Vergebung bittend vor dir stehen, Vater, im Namen unseres Herrn Jesus. Weil auch wir, obwohl wir geistliche Menschen sind, immer wieder uns unglaublich stark hineinziehen lassen in diese Zeitlichkeit und in diese Begrenztheit. Und es ein beständiger Prozess des Geistes in uns ist, diese Tür aufzustoßen in deine Realität und in deine Welt. Bitte verzeih, bitte vergib, wo wir durch diese enge, kleinkarierte Perspektive so vieles falsch beurteilt haben, so vieles unnötig dramatisiert haben, hängen geblieben sind in den Kleinigkeiten, statt diese Linie zu sehen, diese Zukunft zu sehen, diese Luft zu atmen, die es da bei dir gibt. Und dann wollen wir dir heute Morgen danken, einfach danken, dass viele von uns in diesem Raum vor dir stehen und sagen, mir ist das Los in Christus gefallen. Und dir die Ehre geben über diesem unglaublichen Geschenk unseres Daseins. Und gib das da, wo dein Heiliger Geist heute Morgen andockt, der eine und die andere ihr Leben ganz bewusst in deine Hände hineingibt und sich einhängt bei dir. Herr Jesus Christus, gib uns diese erleuchteten Augen, dich zu sehen und das Erbe, das du uns gegeben hast. Und schenk uns auch in den Tagen, die vor uns liegen, durch die Erinnerung deines Heiligen Geistes die Konsequenzen, dass wir in großer Dankbarkeit, in Erwartung, in Verantwortung und in Zuversicht unseren Weg gehen dürfen. Angesichts des Erbes, angesichts des Losanteiles, das du den Deinen anvertraut hast. Wir geben dir die Ehre und den Lobpreis und den Dank.